Ja, hallo, danke für den Applaus. Ich habe eigentlich noch gar nicht gesungen. Da würdet ihr wahrscheinlich dann nicht mehr klatschen, wenn ich gesungen habe. Wir sind ja in dieser Predigtreihe gerettet. Und das heutige Thema, was ich bearbeiten sollte, ist die Frage. Wir hatten über Sünde gesprochen, André vorige Woche über Neugeburt, alles prima Themen. Und ich dachte, gerettet? Ja, von was denn überhaupt? Warum denn überhaupt? Nee, das ist doch von voriger Woche, ne? Warum denn überhaupt? Was denn überhaupt? Was ist das? Was ist unser Stand vor unserer Errettung, nach unserer Errettung? Was bedeutet das, errettet zu sein? Und dann vielleicht noch etwas über Gnade, wenn wir die Zeit noch haben. Ich bin ja mit 28 Jahren zum Glauben gekommen und ich habe vorher total atheistisch gelebt. Total atheistisch. Bin atheistisch groß geworden und ich war nicht unglücklich dabei. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da ständig in der Ecke gesessen habe und gesagt habe, oh, ich bin nicht errettet. Oh. Nö. Wir hatten Fäden gefeiert. Wir haben in der Neustadt gewohnt, auf der Allanstraße, waren junge Leute, einmal im Monat eine Fete, die so berühmt war, dass selbst aus Bautzen Leute gekommen sind. Und die DDR-Bürger wissen das, Bautzen, Dresden, das war eine Weltreise. Weil da gab es so, die Autobahn war so schlimm, also mit vielen Schlaglöchern, dass mit unter 20 km/h die Höchstgeschwindigkeit war, stand dran. Und die haben sich dieses aufgenommen, diesen Weg zu uns, weil wir Spaß hatten. Wir haben so in den Tag hineingelebt und waren nicht unbedingt unglücklich. Ah, jetzt ist es ja. Und doch war immer so in mir die Frage, was ist denn so der Sinn des Lebens? Was bedeutet das alles? Mich hat keiner gefragt, ob ich zu meinem Geburtstag damals unlängst auf die Erde kommen soll. Und mich würde auch niemand fragen, wann ich abtreten soll. Nun bin ich aber da. Und warum? Das war so meine Frage. Und während der Beantwortung, auf der Suche zur Beantwortung dieser Frage, hat mich Gott gegriffen. Und dann hatte ich Gott wirklich erlebt. Und ich habe natürlich kapiert, dass Jesus für meine Sünden, für meine Schuld ans Kreuz gegangen ist. Und ehrlicherweise habe ich natürlich auch gemerkt, ich bin auch egoistisch. Ich bin selbstsüchtig. Mein eigenes ist mir doch näher als das der anderen, obwohl wir viele Freunde hatten und die extra gekommen sind aus Bautzen. Trotzdem. Und es ist natürlich so, dass man, wenn man geboren wird, in Adam geboren ist, automatisch. Also selbst die vier Kinder, die wir gesegnet haben, sind Sünder, hat Daniel gesagt. Wir sind in Adam geboren. Das ist der eine Status. Und der andere Status ist, in Christus hineinzukommen. Nun bin ich in Adam geboren. Die nächste Frage war für mich, warum muss ich darunter leiden, weil dieser Adam so blöde war und diesen Frucht gegessen hat von der Eva. Ich hätte es nie gemacht. So. Das muss ich darunter leiden, weil der Adam das gemacht hat. Aber natürlich denkt Gott in ethnischen Dimensionen, nicht in diesen individuellen Dimensionen, die wir ja jetzt denken. Das ist ganz klar. Und natürlich, ich habe dann viele Leute gefragt damals und sie sagen, natürlich, das hat einen Pfarrer, hat irgendwas, wenn dein Opa zum Beispiel, mein Opa hat zwei Weltkriege mitgemacht, total unversehrt, aber wenn er gestorben wäre, wäre ich gar nicht da. Das hat natürlich eine Auswirkung auf mich. Na, oder hätte für euch vielleicht eine bessere Auswirkung, ich wäre nicht da, wäre jemand anders da. Wissen noch nicht. Das wollte ich bloß mal, dass ich das musste. Aber natürlich habe ich gemerkt, ich habe Baustellen in meinem Leben. Jesus ist für mich ans Kreuz gegangen und ich bin 100% erlösungsbedürftig. Und wer Kinder hat, wird das merken. Wenn die Kinder nämlich in das erste so Rübelalter kommen, mit 3, 4 Jahren, dann sagt sie, na komm mal zum Papa. Genau in der andere Richtung. Ja, wer hat denn das denn beigebracht? Ich nicht. Ich habe dann immer so augenzwinkern zu Bärbe gesagt, du warst mit ihr oder du warst mit ihm 3 Jahre zu Hause. Ja, komm mal zum Papa und weg. Auch wenn Psychologen sagen, das ist wichtig, das Alter und sie müssen sich finden und so. Ja, aber wer hat ihnen das denn beigebracht? Es steckt in uns drin. Wir sind erlösungsbedürftig. Und das hat mich schon bewegt, dass Jesus das für mich getan hat. für mich die Schuld auf sich genommen hat, für mich ans Kreuz gegangen ist, für mich, ich hätte es vielleicht für mich selber nicht getan, aber er hat es getan. Und so lasst uns eine Bibelstelle lesen, die vielleicht im ersten Moment gar nicht so, eigentlich so, scheinbar gar nicht damit zu tun hat. Aber ich denke, wir werden das verstehen, dass es doch ganz wichtig ist. Das ist Matthäus 3, die Verse 13 bis 17. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Die Taufe Jesu ist ein Vorschatten auf seine Kreuzigung, ein prophetischer Akt hin zu der Errettung der Menschheit, ein prophetischer Akt auf seinen Tod hin. Und ich möchte zwei Stichpunkte bedenken. Das eine ist, also es sind alle beide aus dem Mund Gottes. Der eine Stichpunkt ist aus dem Mund Gottes des Sohnes. Er sagt hier im Vers 15, lasst uns alle Gerechtigkeit erfüllen. Und der andere ist aus dem Mund Gottes des Vaters, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Johannes hatte Skrupel, als Jesus zu ihm kam und von ihm getauft zu werden. Und es ist verständlich. In Markus 1, Vers 4, das ist das Evangelium, das Parallelevangelium, wo auch von der Taufe Jesu steht, da steht, Markus 1, Vers 4, Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus, das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems, und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Also eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Da war nichts Oberflächliches dabei. Das war nicht so, dass die Leute gesagt haben, hey, was macht man heute? Ach, gehen wir mal zum Johnny dort. Das ist so ein komischer Typ, ein Aussteigertyp mit so einem Lammfellmantel und der tauft, da ist Wasser und feiern wir. Nee, das war was ganz Wichtiges. Eine ganz wichtige Sache. Und es war eine nationale Bußbewegung geradezu im Gange. Wir haben gelesen, das ganze jüdische Land kam und alle Einwohner Jerusalems. Sicherlich ist der Hebraismus dabei. Vielleicht ist der eine oder andere auch zu Hause geblieben. Aber im Großen und Ganzen eine nationale Bußbewegung hat eingesetzt. Ein Aufruf zur Heiligkeit. Ein Aufruf weg von Sünde. Und alle, die ihre Sünden bekennen, wurden getauft. Und nun kommt Jesus an den Jordan und auf einmal bekommt Johannes ein Systemproblem. Ich stelle mir das mal so vor, da kommt also Jesus runter an den Jordan und Johannes in seinem Mantel da und sein Bart, so ein Name, Jesus von Nazareth. Ach, mein Cousin, lange nicht gesehen, schön dich zu sehen. Na, dann leg mal los. Na, was hier loslegen? Ich taufe hier Leute, die ihre Sünden bekennen. Leg mal los mit deinen Sünden. Du, Johannes, ich glaube, ich muss dir was erzählen. Ich muss dir, glaube ich, was erklären in dem Zusammenhang. Und was er ihm erklärt hat, wissen wir. Wie er es ihm erklärt hat, wissen wir nicht. Wir kennen bloß die Reaktion des Johannes, die sagt, ich soll dich taufen. Das geht doch überhaupt nicht. Das geht doch nicht. Wenn Taufe, dann andersrum, dann müsste ich von dir getauft werden. Du bist doch der Sündlose. Du bist doch der Messias. Du bist doch das Lamm Gottes, was die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und das sagt er öffentlich. Schau, das ist das Lamm Gottes. Wie soll ich dich taufen? Und Jesus sagt eben diesen interessanten Satz, kurioserweise. Lasst das jetzt so sein. Denn so, in dieser Art und Weise gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. So in dieser Art und Weise. Und ich glaube, er sprach nicht nur von seiner Taufe. Ich denke, es ist ein Vorschatten schon auf seine Kreuzigung hin, die alles verändert hat in der Menschheitsgeschichte. Jesus zeigt auf den Heilsplan Gottes. Er zeigt auf, wie Gerechtigkeit erfüllt werden wird in einem prophetischen Akt. Das Untertauchen im Wasser bedeutet für ihn nichts anderes als ein Untertauchen in den Gerichten Gottes. Und das Herauskommen aus dem Wasser bedeutet für ihn nichts anderes als die Auferstehung der Toten. Durch Tod und Auferstehung die Erlösung der sündhaften Menschheit. Jesus identifiziert sich schon in der Taufe mit unserer Sünde. Mit Jesus ging jemand ins Taufwasser, der von keiner Sünde wusste. Mit Jesus ging der ins Taufwasser, der im Johannes 8, als die Frau beim Ehebruch erwischt wird, gesagt hat, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und Jesus hätte jeden Stein aufwerfen können und auf diese Frau zu werfen. Er hätte es machen können. Und er verzichtet darauf. Gerade er, der Reine und Schuldlose, verzichtet auf arrogante, moralische Überheblichkeit. Seht mal, ich bin was Besseres. Warum seid ihr denn nicht alle so wie ich? Er verzichtet darauf und steigt in dieses schmutzige Jordanwasser. Übrigens hatte ich den schwersten Job heute, die Tabea, ne? Mich zu übersetzen. Also die Übersetzer, die sagen mal, wer predigt, der Uwe, oh, Jesus, komm sofort. Also, ne? Also das ist, wir haben auch Zeichen ausgemacht, wenn ich zu schnell oder zu komisch bin. Also, über was predigst du? Ach, David Goliath, schön. Ja. Also meine Oma und mein Opa, die hatten eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Freital und ich war viel in den Ferien bei ihnen und sie hatten kein Bad. Sie hatten eine Toilette, schon in der Wohnung, das war schon viel, und dann so ein Ausguss, so ein Gusswaschbecken im Bad, also in dem Klo und in der Küche, etwas Größeres, nur kaltes Wasser. Und freitags wurde gebadet. Freitags war in Deutschland Badetag. Und dann hatte mein Opa vom Boden so eine Zinkbadewanne runtergebracht. Für mich, fürs Enkelchen. Und dann hat meine Oma die mit kaltem Wasser gefüllt. Und dann hatten sie so einen zweiflammigen Gaskocher. Kein Gasherd, das gab's, also hatten sie nicht. Und dann war so ein Pfeiftopf. Und den hat meine Oma zig mal gefüllt, dass es heiß wird, dass ihrem Enkelchen nicht so kalt ist. Und dann hat sie das Wasser gewärmt. Aber ich ließ mir von meinen Großeltern und von meinen Eltern erzählen, wenn freitags gebadet wurde, war das genauso die Zeremonie, genauso wie bei mir. Nur war das so, dass die ganze Familie gebadet hat. Und da war das, zuerst ging der Vater rein ins Wasser, dann die Mutter. Und wenn die 5 Kinder hatten und du warst das Letzte, warst du der 7., der an diese Brühe steigt. Das war ganz normal. Und nicht hier in der Wanne erstmal chillen, nee, rein und so und raus. Der 5. Deswegen sagt man, die Letzten hatten immer so eine gesunde Farbe auch. Selbst im Winter. Aber kann das die Eltern? Marianne, kannst du das bestätigen? Siehst du? Ja. Siehst du? Manchmal. Ach gut, es hat nie geschadet, wie toll das Marianne aussieht. Ja. Aber was ist das für ein schönes Bild? Also dann wurden Badeanstalten in Freital eröffnet und da konnte man so eine Badewanne dann mieten, solche Zellen. Dann hatten sie das nicht mehr so gemacht. Aber was ist das für ein schönes Bild für diese Taufe hier? Ein schönes Bild für unsere Textstelle. Kannst du dir vorstellen, was es bedeutet, dass das reine Gotteslamm, das von keiner Sünde wusste, Jesus Christus in diese Wanne steigt, in der die Sünde der gesamten Welt schwimmt? Es hat noch nie einen gerechteren Menschen gegeben als Jesus. Und es hat noch nie einen sündhafteren Menschen gegeben als Jesus. Wie kann das sein? Weil er von keiner Sünde wirklich gewusst hat und trotzdem die Sünde der gesamten Welt auf sich genommen hat. Das ist mehr als eine Familie mit 7 Personen, die ihren Schmutz abwischt, ihren körperlichen Schmutz. Der Egoismus, der Hass, der Neid, die Selbstsucht der gesamten Menschheit, vom ersten bis zum letzten Menschen, alles in dieser Wanne. Und der Einzige, der keine Strafe verdient hat, der absolut reine, saubere, steigt dort hinein. Und er freut sich überhaupt nicht an moralischer Erhabenheit, sondern er wird zum schmutzigsten und zum sündigsten Menschen, sodass die Bibel nicht nur sagt, er nahm unsere Sünde, auch meine Sünde auf sich. Im 2. Korinther 5,21 wird es schier unfassbar ausgedrückt. Da steht, denn der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Am Kreuz von Golgatha hing eine Massenwust von Sünde, sodass Gott sich wegdrehen musste. Das kann ich nicht ertragen. Und Jesus sagen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Am Kreuz von Golgatha hing, ist meine Sünde, ist deine Sünde in Jesus nicht nur aufgenommen worden, sondern er ist es geworden und das freiwillig. Freiwillig. Was für einen Herrn haben wir da, den wir loben und preisen? Was für einen Helden haben wir da, wenn wir ihn besingen? Der von keiner Sünde wusste, ist für uns zur Sünde geworden und in diese Wanne gestiegen, in der der Schmutz, in der die Heuchelei, in der die Verlogenheit, in der die Boshaftigkeit dieser gesamten Welt versammelt war. Das macht mein Herz schon dankbar. Und Jesus verachtet uns nicht und auch dich nicht und er ekelt sich nicht vor deinem Schmutz. Ich denke manchmal, wenn wir also Jesus besingen, über ihn reden in der Gemeinde, auch zu ihm beten, dann beten wir oftmals, und das ist absolut richtig und biblisch, absolut, beten wir zu dem Auferstandenen, zu dem gekreuzigten Auferstandenen und der, der auf dem Thron sitzt. Richtig, absolut richtig. Durchaus biblisch. Aber ich denke, es gibt noch eine andere Seite, die meines Erachtens nach manchmal weniger präsent ist. Eine andere Seite der Medaille. In dem wichtigsten Gebet der Juden, im Schma Israel, 5. Mose 6, Vers 4, das Höre Israel, da steht, Höre Israel, Adonai ist unser Gott, Adonai allein, Adonai ist einer. Gott ist einer und er sitzt auf dem Thron und das sollen sie früh und abends, 5. Mose 6, Vers 7, dann sagt Mose, betet das, wenn ihr aufsteht und betet das, wenn ihr euch niederlegt abends. So das Glaubensbekenntnis der Juden. Gott ist einer. Und jetzt kommen wir Christen und sagen, Gott sind drei. Das ist natürlich schwer zu verstehen für die Juden. Deswegen habt ihr auch ein bisschen Demut mit ihnen. Aber hier in dieser Bibelstelle ist das ganz deutlich, wie diese Dreieinigkeit zusammenarbeitet. Da steht der Sohn im Wasser in dieser schmutzigen Brühe und sagt, lass es jetzt geschehen, lass alle Gerechtigkeit erfüllt werden. Dann spricht Gott, der Vater, und sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann kommt der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus. Diese Zusammenarbeit, genau an dieser Bibelstelle, ist so wunderbar. Das brauchte man im Alten Testament gar nicht. Deswegen ist das gar nicht so erwähnt, weil im Alten Testament gab es einen Gott, der auf dem Thron saß, der uns liebt, der alles in der Hand hat und der angebetet werden soll. Jesaja sagt zum Beispiel, ich habe den Herrn gesehen und seine Säume füllten den Tempel. Und das ist wunderbar. Diese Betonung war im Alten Testament gar nicht so gebraucht. Ein Gott, der auf dem Thron sitzt, der angebetet werden sollte, den hatten wir schon im Alten Testament. Dafür hätte Jesus nicht kommen brauchen, um sich daneben zu setzen. Dafür nicht. Den Gott hatten wir schon. Aber wir haben einen Gott, der in Jesus zu uns kommt. Wir haben einen Gott mitten unter uns. Immanuel, Gott mit uns. Der Gott, der keine Angst hat vor Schmutz und Sünde, der keine Angst hat vor den dunkelsten Abgründen unserer Seele, sondern der Gott, der da ist, wo Zerbrochenheit ist, wo Zerschlagenheit ist. Zu dem Vater, der auf dem Thron sitzt, der so heilig ist, dass man ihm sich gar nicht nähern kann. Zu diesem Vater kommt der Sohn, jemand zum Anfassen. Gott im Sohn. Und er ekelt sich nicht, egal ob du dich selber vor dir ekelst, für irgendetwas, was du in deinem Leben gemacht hast. Jesus verachtet dich nicht. Er ist auch in der fiesesten Suppe deines Lebens gestiegen und hat sich damit identifiziert. Jesus mitten unter uns. Nicht nur auf dem Thron, mitten unter uns. Denn wenn wir ihn auf dem Thron schieben, dann habe ich meines Erachtens, dann denke ich, dass wir etwas Hoffnung vom Evangelium, dass wir eigentlich die Hoffnung des Evangeliums, die Hoffnung des Neuen Testamentes schmälern. Denn er ist nahe bei den Armen. Ja, er ist auch nahe im Lobpreis seines Volkes, durchaus. Absolut richtig. Aber ich glaube, er ist auch nahe bei einer Mutter, die am Waschtisch steht und ihr Herz schmerzt, weil ihre Kinder so schön in der Gemeinde aufgewachsen, so schön dem Gott nachgefolgt haben, plötzlich diesen Weg verlassen haben. Ich denke, Jesus ist auch dort bei einer Mutter am Bügelbrett, die heimlich, wenn sie alleine ist, bügelt und weint über ihren Sohn, über ihre Tochter, die im Drogensumpf immer weiter einsickern. Ich denke, Jesus ist dort, wo eine Witwe über ihren verstorbenen Mann weint und nicht weiß, wo es weitergeht. Ich denke, Jesus wohnt in Pappkartons, wo unzählige Menschen auf dieser Welt hausen müssen, weil sie keine Bleibe haben. Oder in den Favelas Brasiliens. Ja, da, Cornelius. Da ist Gott. Da ist Jesus ganz genauso. Nicht nur auf dem Thron. Dort ist er. Er ist deswegen gekommen. Deswegen. Wenn er nur angebetet werden will, das hätten wir im Alten Testament gehabt. Da bräuchte er nicht kommen. Ich denke, Gott, Jesus ist dabei, bei dem Changi, der auf dem Bahnhofsklo, halt mir das nochmal aus, diese Spannung, auf dem Bahnhofsklo ist und sich jetzt genau jetzt in Schuss setzt. Er sagt, nee, Pappkarton, Bahnhofsklo, wie eklig, ich gehe mal lieber auf meinen Thron, da fühle ich mich so wohl. Nein, ich denke, er ist auch dort. Jesus ist auch dort. Er ekelt sich nicht über die Abgründe dieser Menschheit. Nein, er ist mitten unter uns und zeigt uns einen Weg. Er zeigt uns einen Weg, der von keiner Sünde wusste, und steigt in das Taufbad und identifiziert sich mit deinem, mit meinem Schmutz, mit deiner und meiner Schuld und Sünde. Und der Vater reagiert und sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und Jesus erfüllt alle Gerechtigkeit, indem er ins Taufwasser steigt und sich mit unserer Sünde identifiziert. Und wir erfüllen alle Gerechtigkeit, indem wir sagen, das, was er getan hat, hat er ganz persönlich für mich getan. Das kann jeder von sich sagen. Und in diesem Moment kommt ein Tausch zustande. Eine Versöhnung mit Gott. Mit jedem, der im Glauben an Jesus Christus das im Herzen annimmt, der darf diese Worte hören, die Gott über Jesus sagt. Das ist mein geliebter Sohn. Das ist meine geliebte Tochter. An der ich wohlgefallen habe. Und wenn du zu Jesus über Schmerz sprichst, dann weiß er, über was du sprichst. Denn er hat hier auf dieser Erde Schmerz erlitten. Und wenn du über Scham mit ihm sprichst, dann weiß er, über was du mit ihm sprichst. Und wenn du über Krankheit mit ihm sprichst, über Schwäche mit ihm sprichst, über Ablehnung mit ihm sprichst, er weiß, über was du mit ihm sprichst. Denn er hat das alles hier erlebt, auf dieser Erde. Wir haben also nicht einen Gott, der oben ist und so ein Gesetzesbuch runterschmeißt und jetzt müssen wir uns irgendwie danach halten. Nein, er ist mitten unter uns. Immanuel, Gott mit uns. Er weiß, wenn du über Schmerz, über diese ganzen Sachen mit ihm sprichst, er weiß, über was du sprichst. Er hat es selber erlebt. Er war selber in diesem menschlichen Körper mit den ganzen Begrenzungen, die auch wir haben, an Zeit, an Kraft und an Gesundheit. Ich finde das so wunderbar. André hat so wunderbar die letzte Woche die Neugeburt erklärt und hat diese Bibelstelle Johannes 1, Vers 12 benutzt. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder genannt zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und das ist genau deine Stellung in Gott. Du bist Kind Gottes, wenn du Ja zu ihm gesagt hast. Hier gibt Gott eine rechtliche, verbindliche Aussage über deine Stellung. über deinen Status aus seiner Sicht. Der höchste Richter des gesamten Universums gibt eine rechtliche Aussage, indem er sagt, du bist mein Kind, mein geliebtes Kind. Und wie man hört manchmal in Predigten oder auch in Büchern liest man, dass wir adoptiert sind von Gott. Ich finde, da springen wir zu kurz, wenn wir das sagen. Wiedergeburt heißt im Griechischen genao, wiedergeboren, genao. Und da ist dieser Wortstamm gen von unserem Wort Genetik her. Du hast die Genetik Gottes bei dieser Wiedergeburt. Ich bin groß geworden, meine Eltern sind geschieden, als ich 3 war. Ich habe meinen Vater soweit nie kennengelernt, er ist dann auch gestorben, als ich 16 war. Und mein zweiter Vater, der mich also großgezogen hat, der mir die Werte versucht hat zu vermitteln, als ich dann so in meiner Teenie-Phase war, hat er versucht, ich habe gespürt, er hat mich geliebt. Er hat versucht, mir mit seinen Empfinden Ratschläge zu geben. Und es waren ja auch gute Ratschläge. Aber es kam wenig ins Herz an. Weil er hatte nicht meine Gene, dafür konnte er nicht. Und ich hatte nicht seine, dafür konnte ich auch nicht. Ich habe ihn oftmals im Herzen nicht verstanden. Intellekt ja, aber vom Herzen her nicht. Er hatte nicht meine Gene, er hat mich adoptiert. Und wenn wir sagen, Gott adoptiert uns, ist mir das zu wenig. Das würde bedeuten, wir verstehen ihn manchmal nicht. Aber Gott sagt, wir sind genaut. Ihr seid wirklich wiedergeboren. Ihr seid wirklich wiedergeboren. Ihr habt die Genetik. Spürst du das? Spür ich das? Aber wisst ihr, ein Adler im Nest füttert seine Jungen. Das ist ja immer so ein Bild für Adler, für uns. Dieser kleine Adlerjunge, kann der fliegen? Nö. Kann der selber fressen? Nö. Und ist es aber trotzdem ein Adler? Oder was ist es, ein Affe? Oder was ist das, ein Elefant? Oder was? Ist das ein Adler? Oder kann der nicht fliegen? Natürlich ist es ein Adler. Natürlich. Er hat die Genetik des Adlers. Er hat die Genetik angenommen. Und so haben wir die Genetik Gottes angenommen. Hängt da einiges bei unserem Leben? Natürlich. Kriegen wir einiges nicht auf die Reihe? Natürlich. Aber trotzdem haben wir die Genetik Gottes. Das ist die Sicht Gottes für dich. Der Status, du bist wirklich mein geliebtes Kind. Genau wie Jesus. Genauso. Und das, was Jesus erbt, erbst auch du. Und wenn Jesus nichts erben würde, würdest du auch nichts erben. Aber er erbt alles, steht im Hebräerbrief. Also erbst du genauso alles. Das ist deine Stellung in Christus. Gerettet. Ja, woher denn? Woraus denn? Genau aus diesem Sumpf dieser Welt. Gerettet in diese Stellung Christus hinein. Wenn du zu ihm sprichst, ist das Gleiche, als wenn Jesus zu ihm reden würde. Zu dem allmächtigen Gott. Es ist eine rechtliche Aussage. Du darfst, wenn du das annimmst, was Jesus am Kreuz getan hat, wenn du das für dich annimmst, dann darfst du dich Tochter und Sohn des allmächtigen Gottes nennen. Du hast noch nicht einen zu Jesus geführt. Du hast noch nicht einen Traktat heimlich auf der Straße liegen lassen. Nichts. Du hast noch gar nichts geleistet. Und trotzdem hast du das Recht, dich Kind Gottes nennen zu lassen. Gerettet in die Kindschaft hinein. Ist das nicht wunderbar? Haben wir nicht einen wunderbaren Gott? Und jetzt sind wir schon bei dem letzten Punkt. Ja, oh ja, haben noch Zeit, gut. Es ist alles Gnade. Und Gnade hat eine Vorbedingung. Eine Vorbedingung, sie darf nicht verdient sein. Sie darf nicht verdient sein. Alles, was du dir verdienst, ist alles möglich, aber keine Gnade. Also, wenn du nach Überweisung deines Lohnes zu deinem Chef gehst und ihm vor die Füße fällst und sagst, oh, du allmächtiger Chef, du, ich bin so unwürdig, dass du mir den Lohn überweist, du, das ist große Gnade. Nee, es ist keine Gnade. Dafür hast du gearbeitet, dafür hast du dich krumm gemacht, dafür hast du deine Zeit geopfert, dafür hast du dir Gedanken gemacht und so weiter. Es ist keine Gnade, auch wenn der Chef das so sehen möge. Es ist keine Gnade. Es ist nicht Gnade. Du hast Gnade, kannst du dir nicht verdienen. Es ist Verdienst, es ist Lohn, es ist Gehalt. Es ist keine Gnade. Denn Gnade ist ein unverdienbar Gnade. Sie ist ein Geschenk. Sie ist ein Geschenk. Und deine Aufgabe ist, das Geschenk anzunehmen oder abzulehnen. Ich habe 3 Kinder. Ich habe noch nie erlebt, dass ich zum Geburtstag oder so bei anderen Kindern zum Geburtstag gegangen bin mit einem riesen Geschenk. Sag, hier, das ist für dich. Und ich sage, nö, will ich nicht. Kinder sind ja oftmals schlauer wie wir. Das Geschenk anzunehmen oder abzulehnen? Ich würde natürlich für annehmen plädieren. Wenn er mich fragt. Gut, dass er gefragt hat. Also, und ich denke, vielleicht fragt uns Gott heute genau das. Und dass er uns das wieder auch anbietet. Dass er sagt, das Geschenk liegt für dich bereit, egal was du in deinem Leben getan hast, egal was in deinem Leben dir passiert ist. Das Geschenk liegt bereit. Egal wie schmutzig dein Wasser ist. Ich ekel mich, sagt Jesus, nicht davor. Vielleicht liegt auch dieses Geschenk erneut für dich bereit, dass du sagst, du überscannst dein Leben, auch als Christ, und sagst, da bin ich etwas abgedriftet. Liegt für mich wahrscheinlich nicht mehr bereit. Und Jesus sagt, doch, 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 es liegt bereit. Auch für dich. Jesus kann sich den Himmel ohne dich gar nicht vorstellen. Wir haben jetzt bei den Amerikanern mehr, würde man sagen, sag mal, dein Nachbarn, Jesus kann den Himmel für dich nicht vorstellen. Aber es könnte ruhig mal machen, dass du zum Nachbarn sagst und sagst, Jesus kann sich den Himmel ohne dich überhaupt nicht vorstellen. Er sagt, ohne meine Bärbel ist der Himmel der kein Himmel. Ohne meinen Uwe ist der kein Himmel. Und ohne, du kannst deinen Namen ansetzen, ist doch der Himmel kein Himmel. Und wenn du, ich weiß nicht, wenn du das streng spürst im Herzen, es ist streng natürlich des Heiligen Geistes, der in dieser Dreieinigkeit Gottes natürlich mitwirkt. Dass eine Zeit gekommen ist, vielleicht eine bejahende Antwort zu geben. Und zu sagen, ja, ich nehme das Geschenk an oder ich nehme es erneut an. Ja, ich habe verstanden, Jesus, dass du in meine dreckige, schmutzige Lebenssuppe gestiegen bist. Und dass du bis zum Kreuz von Golgatha alles für mich getragen hast und dort die endgültige Entscheidung stattgefunden hat. Und ich will ja sagen zu dir, ich möchte dein Sohn, ich möchte deine Tochter werden. Vielleicht kann ich jetzt für Menschen beten, die das noch nie gehört haben, die gesagt haben, dass es sowas überhaupt gibt. Aber trotzdem spüren, ja, irgendwie in der Logik ist er schon dabei. Auch wenn ich nicht alles verstanden habe. Wisst ihr, ich habe mich bekehrt mit 28 Jahren, ich habe auch nie alles verstanden. Ich habe bis jetzt noch nie alles verstanden. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, nicht Ja zu sagen. Wenn du erst alles verstehen willst, lass es sein. Kriegst du nie hin. Wir verstehen unseren Gott nicht. Hundertprozentig. Aber wir können es mit dem Herzen ergreifen. Und diese bejahende Antwort ist eine Antwort des Herzens. Ja, ich möchte für Menschen beten, die Ja sagen zum ersten Mal. Die auch Ja sagen, wieder erneut. Die sagen, ja, das Geschenk, ich hab's noch, ich möchte es. Ja, gib's mir wieder. Und vielleicht stellt heute die Frage, Gott, dir die Frage, die du vielleicht im Wortlaut her schon aus der Grundschule kennst. Willst du mit mir gehen? Und vielleicht können wir die Augen schließen und vielleicht kann jeder nochmal nachdenken über sich, sein Herz befragen und sagen, ja, ich habe es verstanden. Jesus, du bist in meine Lebensbrühe gestiegen. Ja, ich kriege ja mit, dass ich mit meinem Leben nie so alleine zurechtkomme. Ich kriege es ja mit, Jesus, dass ich fast manchmal beim Ertrinken bin und mich mit eigener Kraft irgendwie wieder rausrudere. Und doch, ich weiß, es geht wieder runter. Oder wenn du sagst, ja, ich bin schon bei dir gewesen, das war eine wunderbare Zeit und ich bin weggedriftet, die Sorgen dieser Welt und alles Mögliche. Dann kannst du auch drüber nachdenken, ob du nie vielleicht jetzt ein Gebet mir nachsprechen möchtest. Gibt es überhaupt jemanden, der das machen würde? Das ist eine Frage. Wenn du dich kurz meldest, du sagst, ja, das bin ich, ich würde mitbeten, ganz kurz so, also kommst hier nicht vor und du wirst nicht, danke. Da würde ich uns, weil wir haben nämlich innerhalb einer Minute, in der nächsten Minute 2 neue Geschwister übrigens, dass wir alle dieses Gebet nachbeten, als Solidargemeinschaft, als Gemeinde, dass die Geschwister jetzt nicht so alleine sich davor kommen und dann vielleicht auch für nach dem Gottesdienst dann zu uns als Älteste kommen könnt, dass wir sagen, nein, das ist eigentlich erst der Startschuss. Dann ist man Kind Gottes, aber dann ist erst der Startschuss mit dem Leben mit Gott. Wenn er sagt, willst du mit mir gehen? Und dann geht er mit dir. Ich möchte einfach das ein Gebet vorsprechen und wenn du dann in Ruhe, wenn wir alle das nachsprechen, das kann uns alle auch nicht schaden. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Weil ich mein Leben mit dir in Verbindung bringen möchte. Ich treffe bewusst eine Entscheidung für eine lebenslange Beziehung mit dir. Ich vertraue dir mein Leben an und bitte dich jetzt auf dem Thron meines Lebens Platz zu nehmen. Ich will nicht mehr ohne dich, sondern mit dir, meinem Herrn und Gott, leben. Danke, Jesus, dass du mich liebst und annimmst. Bitte vergib mir alle meine unguten Dinge, meine Sünden, die ich gedacht, gesagt oder getan habe. Und die mich von dir getrennt haben. Reinige mich von aller Sünde und hilf mir, anders zu leben. Ich nehme diese Erlösung im Glauben an, dich als den Sohn Gottes. Danke dafür, dass du mir den Weg der Vergebung und zu einem neuen, erfüllten Leben und ewigen Leben vorbereitet hast. Danke, dass ich ab heute mich dein Kind nennen darf. Amen.